Guten Morgen. Das Thema heute ist das Thema Segen und der wahrscheinlich bekannteste Segen der Bibel, den wir kennen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Segensworten in der Bibel. Der bekannteste ist wahrscheinlich der aaronitische Segen und den lese ich uns jetzt einmal vor. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Soweit der aaronitische Segen, der uns aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 6, bekannt ist und dem wir auch oft am Ende eines Gottesdienstes hören. Und diesen Segen hat der Evangelist Moody, dem man im Übrigen nachsagt, er sei alles nur nicht sprachbegabt, wie ich finde, wunderbar kommentiert. Der hat nämlich Folgendes dazu geschrieben: Hier haben wir einen Segensspruch, der durch die ganze Welt ziehen kann und der alle Zeit geben kann, ohne arm zu werden. Jedes Herz kann ihn aussprechen, es ist die Sprache Gottes. Jeder Brief kann mit ihm schließen, jeder Tag kann mit ihm beginnen und jede Nacht kann durch ihn geheiligt werden. Hier haben wir Segen, Bewahrung, Leuchten, das Erheben des frohen himmlischen Morgenlichte über unser armes Leben. Zugegeben, das klingt alles sehr pathetisch, aber der Mann hat recht. Diesen aaronitischen Segen, den kannst du immer sprechen, zu jeder Zeit und immer, weil er immer Gültigkeit hat und er hat immer Bedeutung und Wirksamkeit. Und darüber wollen wir heute Morgen gemeinsam nachdenken und ich möchte zunächst mit uns über die Klammer um den Segen herum nachdenken, das, was vor und was nach dem eigentlichen Segen geschrieben steht. Dieser aaronitische Segen ist ja ein ganz bekannter Abschnitt, den wir, Benji hat das eben schon angedeutet, so ziemlich jede Woche auch im Gottesdienst hören. Und er gehörte damals in Israel zum Ende eines jeden Gottesdienstes, das war vollkommen normal, auch in den Synagogen wurde er anfangs noch gesprochen und interessanterweise, auch als in der Reformation sich die evangelische und die katholische Kirche getrennt haben, ist trotzdem dieser Segen in beiden Kirchen fester Bestandteil geblieben. Das hat sich nicht geändert. Das bedeutet also, dieses Segenswort hat trotz der Spaltung der Kirchen nicht dazu führen können, dass die Kirchen sich von diesem Segen losgesagt haben. Das Erste, was hier steht, ist: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Segen wird grundsätzlich von Gott gespendet. Und hier zunächst mal sind es die Priester, die aufgefordert sind, diesen Segen am Ende auch wirklich auszusprechen. Aber das ist nicht das einzige Mal, wo vom Segen die Rede ist. Wir lesen zum Beispiel in der Bibel, dass Abraham seinen Sohn Isaak segnet. Wenn wir ins Buch der Sprüche schauen, da ist die Rede davon, dass Kinder ihre Eltern segnen. Und wenn wir die Geschichte Israels betrachten im Königebuch, dann können wir sehen, dass der David das Volk Israel segnet, der Salomo segnet das Volk Israel bei der Tempelweihe. Immer wieder geht es um Segen. Aber die Frage ist, was heißt Segen eigentlich? Das hebräische Wort steht im Zusammenhang mit Weihen oder etwas Huldigen. Man könnte das einfach formulieren und kann sagen, ein Segen bedeutet, einen Menschen unter die Gnade Gottes stellen. Einen Menschen unter die Gnade Gottes stehen. Wenn wir in die griechische Übersetzung des Neuen Testamentes, die Septuaginta, schauen, da finden wir das Wort Eulogia. Und Eulogia heißt erstmal gutes Reden, gutes Sagen. Und wenn wir die lateinische Bibel bemühen, da gibt es zwei Worte für Segen. Einmal das Wort Signare, das heißt also praktisch das Kreuzzeichen über einem Menschen zu machen, oder Benediktere, und das wiederum heißt gutes Reden, gutes Sagen und Loben. Die Form dieses Segens ist vielleicht auch ganz wichtig. Dieser Segen wird zum Beispiel bei einer Kindersegnung oder bei einer Taufe insofern gehalten, dass dem Täufling oder dem Kind die Hand über den Kopf gehalten wird. Nicht auf, über den Kopf gehalten, um damit den Segen zu erbitten. Oder der Segen kann gesprochen werden, indem ich die Hände erhebe. Das ist wahrscheinlich die Form gewesen, wie Aaron und seine Brüder und Schwestern als Priester das gemacht haben. Ich kann aber den Segen auch erbitten, indem ich die Hände falte. Ich kann auch die Hände runterhängen lassen. Auch dann kann ich um Gottes Segen bitten. Ich will sagen, die äußere Form spielt beim Segen keine Rolle. Das spielt keine Geige. Ich sage es mal so, wenn ich zum Beispiel bei einer Kindersegnung die Hand über das Kind halte, dann geht von meiner Hand nichts aus. Da überträgt sich durch meine Hand überhaupt nichts auf das Kind. Wenn ich meine Hände beim Segen so halte, ist es nicht so, dass ich damit den Segen zu euch wedeln kann. Nein, ich halte es einfach nur so, es soll gespendet sein für euch. Aber von meinen Händen, von meinem Körper und egal wer segnet, geht überhaupt nichts aus. Es ist nichts Magisches an diesem Segen dran. Das Zweite, was wir hier lesen, und das ist die Klammer, und zwar den Schluss nach dem Segen, heißt es, so sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Und hier wird noch einmal ganz deutlich, der Segenspendende ist Gott, nicht der Mensch. Und hier ist angedeutet nochmal, dass Gott sich mit seinem Volk Israel aufs Engste verbindet, dass Gott der Gott Israels ist und dass Israel bekennt, dass Gott sein Gott ist. Und Gott will und wird sein Volk segnen. Aber, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, Gott ist zunächst mal entscheidet alleine, wen er segnet, und er entscheidet auch alleine, wie dieser Segen sich auswirkt, also wie der aussieht, dieser Segen. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Zunächst jetzt um die Segensworte selbst. 4. Mose 6, Vers 24. Segnen und behüten. Der Herr segne dich und behüte dich. Und wenn man es ganz wörtlich übersetzt, es segne dich Jahwe und behüte dich. Segen ist ja im Prinzip, man könnte sagen, eine heilschaffende Kraft, die von Gott ausgeht. Und auch hier wird nochmal unmissverständlich deutlich, wer segnet? Es ist Gott, der segnet. Und diese zweite Aufforderung ist das Behüten. Das heißt also, das bedeutet ein fürsorgliches, ein bewahrendes Handeln Gottes. Dass Gott sich also um einen Menschen wirklich kümmert, dass er sich um ihn sorgt. Wir schauen in der Bibel und lesen da zum Beispiel, dass Gott der gute Hirte seines Volkes Israel ist. Lesen wir zum Beispiel in Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Schauen wir ins Neue Testament, da sagt der Herr Jesus, ich bin der gute Hirte des Volkes Israel, aber auch der gute Hirte für die Gläubigen, also für die Christen des Neuen Bundes. Und immer wieder ist betont, dass Gott, wenn er segnet, etwas Gutes tut. Segen bedeutet immer Gutes. Nie Schlechtes. Es ist nie jemand zum Unheil gesegnet worden. Segen bedeutet immer Gutes. Und dabei ist dieser aaronitische Segen zum Beispiel auch in die Alltagssprache des Volkes Israel richtig eingezogen. Das finden wir zum Beispiel im Buch Ruth. Da begrüßt der Boas seine Erntehelfer mit den Worten, der Herr sei mit euch. Und worauf bezieht er sich da? Er bezieht sich da auf den aaronitischen Segen, weil da ist das Ganze entnommen. Der Herr sei mit euch. Und wenn wir dann in Psalm 121 schauen, da heißt es vom Behüten, der Herr behüte dich vor allem Übel, der Herr behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang. Und das bedeutet einfach nochmal, dieser Segen bedeutet, dass Gott die Menschen beschützt, behütet, auf sie Acht hat. Kommen wir zum Zweiten, ein gnädiges Angesicht. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, oder leuchten lasse Jahwe sein Angesicht über dich und sei dir gnädig. Das Leuchten des Angesichtes bedeutet, dass Gott sich einem Menschen ganz bewusst in positiver Weise zuwendet. Gott wendet sich den Menschen, die gesegnet werden, positiv zu. Das Problem ist jetzt hier, wir reden ja vom Angesicht Gottes. Und wir wissen, wir sind zu seinem Ebenbild geschaffen. Aber was bedeutet es denn dann, wenn in der Bibel zum Beispiel unter anderem auch steht, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist, also im Heiligen Geist und in der Wahrheit anbeten. Ist jetzt Gott Person wie du und ich oder ist er Geist? Das wissen wir nicht letzten Endes. Das können wir so nicht sagen. Da kann man viel drüber spekulieren. Und du kannst beides, dass Gott Person ist wie wir, aber auch, dass Gott Geist ist, geistlich begründen. Ich möchte euch gerne eine Stelle zitieren aus dem 2. Mose 33. Da lesen wir Folgendes. Mose sprach zu Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht sehen kann man nicht. Das heißt also, Mose dürfte hinter Gott hersehen. Von vorne sehen durfte er ihn nicht. Es gibt noch eine zweite Stelle, die finde ich auch wichtig zu bemerken. Wir wissen, dass Adam und Eva, bevor sie aus dem Paradies raus mussten, mit Gott gemeinsam im Paradies waren. Jetzt haben ja Adam und Eva, weil die ja 900 Jahre alt zum Teil geworden sind, eine ganze Reihe Generationen nach sich noch erlebt. Welche Frage haben wohl die Nachkommen von Adam und Eva ihren Oma und Opa gestellt? Sag mal, du warst doch im Paradies, Opa Adam. Wie sieht denn Gott aus? Und was hat Adam geantwortet? Der hat gesagt, Bub, Mädchen, ich weiß es nicht mehr. Gott hat es weggenommen. Es ist doch logisch, dass jeder halbwegs zivilisierte Mensch den Mose fragen würde, Mose, wie hat das ausgesehen? Wie sieht Gott von hinten aus? Vielleicht kann ich daraus schließen, wie er von vorne aussieht. Und Mose wusste das nicht mehr, genauso wie Adam und Eva das nicht mehr wussten. Gott hat da, man könnte sagen, so einen Reset-Schalter in den Knopf gedrückt, dass sie sich daran nicht mehr erinnern konnten. Sonst hätte Mose das doch geschrieben. Das wäre doch die Information, die wir eigentlich erfragen würden. Wie sieht Gott von hinten aus? Das wäre doch was, das würde mich doch interessieren. Aber es steht nicht da. Und ich glaube einfach, Gott hat da so einen Schalter gedrückt bei denen im Kopf und dann war das weg. Dann konnten die sich daran nicht mehr erinnern. Aber viel wichtiger, kommen wir wieder zum Segen zurück. Hier geht es um die Gnade Gottes. Und das Wort für Gnade bedeutet eigentlich sich herabneigen. Das heißt also, dass ich eine höher gestellte Persönlichkeit einer niedriger bestellten Persönlichkeit zu ihr herabneigt. Und Gott neigt sich zu uns mit seiner ganzen Gnade herab. Und diese Gnade ist natürlich im Kommen des Herrn Jesus ganz besonders groß geworden. Als Jesus Christus auf diese Welt kam, ist Gottes Gnade praktisch Mensch geworden. Und wenn wir ins Alte Testament gehen, da hatte der Segen eigentlich immer eine äußerliche Bedeutung. Beispielsweise, die Israeliten sagten, ich bin gesegnet, wenn ich viele Nachkommen habe. Insbesondere männliche Nachkommen, weil das war die Rentenversicherung, das war die Versorgung fürs Alter. Ja. Deswegen waren die wichtig, viele männliche Nachkommen, die auch den Namen erhalten. Oder gute Ernten galten als Zeichen von Segen. Jetzt ist es bei uns natürlich so, wir sind ja von den Ernten nicht mehr abhängig, seit es Rewe, Lidl, Aldi und Co. gibt. Das heißt, wir können uns ja da mit Nahrung versorgen, auch wenn wir keinen Garten haben. Das ist also, kann bei uns ja gar kein Segen in dem Sinne mehr sein. Aber neutestamentlich gesehen meint Segen und auch die Gnade einen rein geistlichen Begriff. Gottes Gnade schließt zum Beispiel Vergebung mit ein. Gottes Gnade schließt Gottes Barmherzigkeit mit ein. Gottes Gnade schließt die geistlichen Gaben mit ein. Gottes Gnade schließt die Gemeinschaft mit Gott und dem Herrn Jesus. Alles mit ein, alles das ist Teil dieser Gnade Gottes. Wir kommen zum nächsten Punkt, das friedliche Angesicht. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Oder es erhebe Jahwe sein Angesicht zu dir hin und gebe dir Frieden. Das hat ein Ausleger, wie ich finde, total schön zusammengefasst. Er hat nämlich gesagt, Gott mache dich zum Gegenstand seiner besonderen Aufmerksamkeit, seiner liebenden Fürsorge. Gott mache dich zum Gegenstand seiner besonderen Aufmerksamkeit, seiner liebenden Fürsorge. Die Fürsorge Gottes. In diesem priesterlichen Segen wendet sich uns Gott in einer positiven, einer guten Weise zu. Und dann ist hier auch noch der Frieden gewünscht. Das klingt zunächst mal so wie so ein allgemeiner Friedensbegriff. Und dieser hebräische Friedensbegriff, den kennen wir alle. Das Wort Shalom ist uns wahrscheinlich bekannt. Und Frieden schaffen, Frieden geben, Frieden aufrichten, alles ist da in diesem Segenswunsch mit dabei. Wenn wir aber jetzt in Jesaja 26 sehen, da heißt es, Herr, du wirst uns Frieden schaffen. Und das ist ein Bild dieser Frieden, was heute noch gar nicht passiert ist, das meint nämlich auf das Wiederkommen des Herrn Jesus. Vom Herrn Jesus heißt es in Epheser 2, er ist unser Friede. Und in Johannes 14 sagt der Herr Jesus, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Und final, die letzte Bibelstelle hierzu, Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt also, im Glauben an den Herrn Jesus kann der Mensch Frieden mit Gott haben. Und jetzt kommen wir mal zum Frieden, wo wir ihn auch gebrauchen. Der Frieden im Sprachgebrauch. Ursprünglich war das eher nur in den katholisch geprägten Landstrichen so, mittlerweile auch in Preußen und anderen Landesteilen Deutschland grüßt man sich zum Beispiel mit den Worten Grüß Gott. Und das heißt, es grüße dich Gott. Und wenn Gott mich grüßt, was bedeutet das? Es bedeutet Segen. Wenn Gott dich grüßt, bedeutet das Segen. Davon, von diesem aaronitischen Segen, ist diese Bezeichnung hergekommen. Grüß Gott. Grüß Gott heißt nicht, dass ich Gott grüßen soll, wenn ich bete und sage, Herr, ich soll dich auch vom Walter grüßen. Das ist damit nicht gemeint, sondern damit ist gemeint, dass Gott uns grüßt, dass Gott uns Gutes tut. Und das ist abgeleitet vom aaronitischen Segen. Und ich habe kürzlich mit einem Gemeindeglied telefoniert und zum Abschied hat er zu mir gesagt, nicht auf Wiederhören, sondern er hat gesagt, Adieu. Und Adieu, der Anwesende ist, der ist auch heute Morgen da, aber ich sage nicht, wer es war, aber der hat sich mit Adieu verabschiedet und das kommt von Va Dieu, das ist Französisch und das heißt, geh mit Gott. Geh mit Gott. Das ist also ein Segenswunsch. Und woher kommt das? Auch das kommt von diesem aaronitischen Segen. Wir sagen übrigens, fällt mir jetzt noch ein, wir sagen auch zum Beispiel, grüß dich. Und da ist es nur nicht ausformuliert. Es grüße dich Gott oder grüßt euch. Auch da, es grüße dich Gott. Auch das meint Segen. Ja, und jetzt kommt, das hat mich selbst sehr überrascht, das wusste ich auch nicht. Wir sagen ja zum Beispiel auch oft Abschied Tschüss. In Hamburg sagt man Tschüss, so heißt das zumindest ja in einem Lied auch dann da. Aber ihr sagt vielleicht auch Tschüss. Und Tschüss, woher kommt das? Tschüss kommt von Adios. Adios heißt, wie selber auf Französisch, geh mit Gott. Und wenn du, das hat sich eingedeutscht, und die Norddeutschen, warum die das auf Tschüss, keine Ahnung. Aber Tatsache ist, Tschüss kommt von Adieu, also beziehungsweise Adios. Und wenn du Tschüss sagst, dann ist das praktisch, dass du einem Menschen Segen wünschst. So komisch, wie das klingt. Tschüss bedeutet Segen. Tschüss kommt von Geh mit Gott. Und wenn ich sage, geh mit Gott, und wenn ich nicht sage, geh mit Gott, aber bitte geh auch, dann will ich jemand loswerden. Wenn ich das so sage, dann ist das positiv gemeint und ich sage, tschüss, damit meine ich Segen. Also wenn ihr zu jemandem tschüss sagt, dann segnet ihr ihn. Ob der das nun weiß oder nicht, aber ihr wisst jetzt. Also wenn ihr tschüss inflationär gebraucht, wisst ihr, das ist jedes Mal ein Segenswunsch. Ja, das kommt aus dem Norddeutschen. Und dann noch eins. Manche sagen zum Beispiel auch, es führe dich Gott, pfiert Gott. Also wir waren mit der Schule auf einer Skiklassenfahrt und wenn wir da auf dieser Berghütte waren, dann die Dame, die da bedient hat, die hat uns dann immer verabschiedet, pfiert euch, es führe euch Gott. Ja. Und auch das ist letzten Endes ein Segenswunsch und hängt zusammen mit diesem aaronitischen Segen, weil das der ursprüngliche Segen insgesamt gewesen ist. Das heißt also, beim Begrüßen als auch beim Verabschieden benutzen wir oft wissentlich, manchmal auch unwissentlich, ganz bewusst Segensworte. Ich komme zum zweiten Punkt noch, Segen und Gehorsam. Gottes Segen und das Lebensverhalten eines Menschen stehen durchaus im Zusammenhang. Gottes Segen ist nicht unabhängig davon, wie Menschen leben. Warum? Im Gegensatz zur Gnade, die ja immer ein unverdientes Geschenk ist, hat der Segen etwas mit meinem persönlichen Verhalten zu tun. Und das wird deutlich, wenn wir in 5. Mose 28 schauen. In 5. Mose 28 ist die Rede von Fluch und Segen für Israel. Und jetzt werdet ihr natürlich sagen, Mais, wir leben doch im Neuen Testament, das ist doch was ganz anderes. Ja, das ist richtig, wir leben heute im Neuen Testament und der Segen und Fluch für Israel hat mit uns direkt nichts zu tun. Aber so wie Gott denkt, so wie Gott handelt, das ist gleich geblieben. Und zwar verspricht Gott seinem Volk Israel Segen, wenn es gehorsam ist, wenn es auf seinen Wegen geht und tut, was er sagt. Wenn es aber ungehorsam ist, dann folgt der Fluch. Und das bedeutet, Gott verspricht uns Segen für Gehorsam. Wenn wir ihm und seinem Wort gehorsam sind, dann bedeutet das für uns Segen. Ich will jetzt nicht gesagt haben, dass immer dann, wenn wir Schuld auf uns laden, wodurch auch immer, irgendein Fluch uns treffen wird. Das ist nicht der Fall. Aber den Segen, den gibt es nur für Gehorsam. Das ist eben, denke ich, auch ganz eindeutig. Das heißt also, Gott verspricht Israel und uns heute Segen, wenn wir ihm und seinem Wort gehorsam sind. Und Tatsache ist in jedem Fall, denke ich, auch, dass Menschen gesegnet sind, wenn sie auf der einen Seite ihr Gewissen am Wort Gottes prüfen, aber wenn sie auch ihr Tun und Lassen so gestalten, dass sie Gott dadurch einfach die Ehre geben. Und darum, der Gehorsam gegenüber Gott zahlt sich am Ende immer aus. Ungehorsam ist immer ein Schuss ins eigene Knie. Aber wenn ich Gott gehorsam bin, zahlt sich das immer aus. Ich lese uns aus Psalm 1 die ersten drei Verse. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Nachdenken über das Wort Gottes. Und das bedeutet am Ende einfach auch für uns Segen. Darüber hinaus, und das wird in der Bibel auch deutlich, dass Menschen sich mit ihren Begabungen, aber auch mit ihren wirtschaftlichen Mitteln für das Reich Gottes einsetzen. Ich lese uns was aus Malachi 3, Vers 10. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Haus Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Wenn du jetzt auf den irrigen Gedanken kommst und sagst, das ist eine gute Idee, ich werde wieder mal was spenden, weil dann kriege ich ja immer mehr zurück, als ich gegeben habe. Das geht nach hinten los, das wird nicht funktionieren. Aber Tatsache ist, dass Gott es segnet, wenn sich Menschen mit ihrer Kraft, aber auch mit ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten ins Reich Gottes investieren. Und darum ist eben Tatsache, dass sich der Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort immer auszahlt. Gehorsam zahlt sich immer aus. Und der Herr Jesus preist die Menschen glücklich, die sich praktisch ans Grundgesetz Gottes halten, an die Seligpreisung, die wir in Matthäus 5 lesen. Und es gibt noch eine Stelle, wo es um den Segen wirklich geht, die ich wichtig finde. Das ist eine Aufforderung an alle die, die den Herrn Jesus lieb haben. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Römer 12, Vers 14. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Wenn ich jetzt so die Nachrichten schaue, und ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen meines Herzens, wenn ich die Nachrichten schaue und sehe, wie die manche Behörden in den USA da mit Menschen umgehen, dann denke ich, da müsste der Herr mit zentnerschweren Eisenbahnschwellen reinschlagen und müsste dem ein Ende machen. Wenn ich sehe, wie Menschen im Iran geknechtet werden von einem brutalen System, dann denke ich, der Herr müsste da doch in der Lage sein, irgendwie dem ein Ende zu machen. Aber ganz ehrlich, ich komme selten auf den Trichter, für die Menschen zu beten und sie zu segnen. Auf den Gedanken komme ich nicht. Ich ärgere mich über das Verhalten dort. Ich ärgere mich über diese Menschen, weil ich denke, wie kann man so mit anderen Menschen umgehen? Das ist doch fürchterlich. Aber wenn ich diese Bibelstelle lese, dann merke ich, Mensch, eigentlich sollte ich für die beten und ich sollte die segnen. Ich sollte den bösen Menschen Gutes von Gott wünschen. Denkt mal drüber nach, ob das nicht auch für euch und auf euer Leben zutrifft. Wer segnet, statt zu fluchen, der durchbricht eine Negativspirale, der durchbricht sie insofern, dass er dem Bösen dieser Welt etwas Gutes von Gott entgegensetzt. Christen sind nie machtlos. Christen können immer beten. Und das ist etwas, wo wir auch ganz bewusst tun sollten, für die Menschen beten, die andere vielleicht auch auf dieser Welt verfolgen und sie zu segnen, ihnen Gutes von Gott zu wünschen. Ich betone es nochmal, der Segen geht von Gott aus, nicht von uns. Gott entscheidet, ob er segnet, Gott entscheidet, wie er segnet. Aber wir sind aufgefordert zu segnen und nicht zu verfluchen. Und ich komme zum letzten Gedanken. Segen im Gottesdienst. Ich denke, man könnte Segen unter anderem so beschreiben, dass man sagt, Segen bedeutet einfach etwas Gutes von Gott. Segen bedeutet Gutes von Gott erbitten. Und jetzt ist natürlich die ganz große Frage, wer darf eigentlich Gutes von Gott erbitten? Nochmal das Grundsätzliche. Gott ist der segnet, nicht der Mensch. Und Gott entscheidet, wie dieser Segen ganz konkret ausfällt. Das geht alles von Gott aus. So, und viele Christen wünschen sich zum Geburtstag gegenseitig Gottes Segen. Ich wünsche dir Gottes Segen zum Geburtstag. Haben schon oft Menschen zu mir gesagt und ich habe es auch schon oft zu anderen Menschen gesagt. Ich habe ihnen Gottes Segen zum Geburtstag gewünscht. Und der Knaller ist, das machen sogar Frauen. Es haben mir schon Frauen Gottes Segen zum Geburtstag gewünscht. Und ich habe das angenommen und gesagt, vielen Dank, Dankeschön. Ich habe das ernst genommen, dass eine Frau mir Gottes Segen wünscht. Das heißt also, diese Art der Formulierung ist unabhängig davon, welches Geschlecht ich habe. Männer und Frauen wünschen sich gegenseitig Gottes Segen zum Geburtstag. Jetzt lesen wir im Neuen Testament, dass die Menschen, die zu dem Herrn Jesus gehören, eine heilige Priesterschaft sind. Ihr jedoch seid das Volk Gottes. Erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Aus diesem Grund darf jeder Christ einem anderen Christen zum Geburtstag Gottes Segen wünschen. Und ich kann auch, wenn ich Christ bin, einem Menschen, der kein Christ ist, Gottes Segen zum Geburtstag wünschen. Weil Gott ja über diesen Segen entscheidet und ich kann ihm ja Gutes wünschen. Und wenn, jetzt müssen wir den Gedanken mitgehen einfach, wenn Frauen einem Mann Gottes Segen zu Geburtstag wünschen können und das gefahrlos möglich ist, warum tun sich viele so schwer damit, wenn eine Frau Gottes Segen für die Gemeinde erbittet? Das sind nämlich auch Männer und Frauen. Und da tun sich viele schwer mit. Ich finde das alles in Ordnung. Ich akzeptiere hier, dass es zwei Meinungen gibt, dass manche sagen, das ist nicht zulässig. Aber dann bitte auch begründen, warum, geistlich begründen, warum. Wenn eine Frau mir zum Geburtstag Gottes Segen wünschen kann und dieser Segen nicht nur eine hohle Phrase ist, sondern ein ernsthafter Segenswunsch, dann kann sie das genauso auch in der Gemeinde tun. Das ist die logische Konsequenz, weil das geht ja nicht darum, dass die Frau minderwertiger ist als der Mann. Sie ist genauso, gehört genauso zu dieser heiligen Priesterschaft wie der Mann. Mann und Frau stehen in gleicher Weise vor Gott. Es gab Menschen, die haben mir diesbezüglich erüblich das Weibschweigen der Gemeinde. So ist gut, ist okay. Aber dann schweigt sie bitte immer. Dann schweigt sie zum Beispiel auch in der Bibel schon. Warum? Weil da steht in 1. Korinther 14, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, dass die Frau, wenn sie etwas nicht versteht, in der Stille ihren Mann fragen soll, dass der sie aufklärt, was da gemeint ist. Dann hat eine Frau auch in der Bibelstunde kein Wort zu sagen. Wenn die eine Frage hat, soll sie zu Hause ihren nächsten männlichen Verwandten fragen. Und die Frauen in unserer Gemeinde, das habe ich im Hauskreis erlebt, das habe ich in den Bibelstunden erlebt, die sind durchaus redefreudig und haben auch Gehaltvolles und Sinnvolles zu sagen. Es wäre schade, wenn die da schweigen müssten. Wie gerade schon gesagt, ich akzeptiere das, wenn jemand das anders sieht. Aber dann muss er mir es geistlich-theologisch begründen. Wenn Frauen im privaten Rahmen, beispielsweise zum Geburtstag oder für ein neues Jahr, Gottes Segen wünschen dürfen, dann sage ich, die darf das auch in der Gemeinde. Und das kann man anders sehen, das akzeptiere ich, aber ich sage euch das, wie ich es sehe. Segen. Segen ist wichtig. Segen bedeutet, dass Gott mit mir ist. Segen bedeutet Führung, es bedeutet Leitung, es bedeutet auch Bewahrung. Aber, das ist eben wichtig, der Segen geht nicht von uns Menschen aus und darum ist es immer Gott, der segnet und der auch entscheidet, wie dieser Segen heute bei uns im Neuen Testament ganz konkret aussieht. Darum, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, darfst du Segen nicht verwechseln mit Wohlstand oder Gesundheit. Du kannst arm sein und gesegnet sein. Du kannst schwer krank sein und kannst gesegnet sein. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Nur weil du gesund bist, bist du nicht gesegnet. Das ist kein Argument. Und nur weil du krank bist, musst du nicht denken, dass du nicht gesegnet bist. Segen ist davon unabhängig. Segen bedeutet die Gegenwart Gottes mitten in meinem Leben. Das bedeutet Segen. Gott ist da. Und das wünsche ich dir für dein Leben, dass du das weißt, dass dieser Gott auch in deinem Leben da ist. Und dass du ihm die Möglichkeit schenkst, dass er auch in deinem Leben wirken darf, dass er der Herr deines Lebens sein darf und dass er dir Gutes tun kann. Und darum sei gesegnet und sei auch selbst ein Segen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du und der Vater die sind, die uns segnen, die uns Gutes tun, die uns führen und leiten in unserem Leben, die uns vor vielen Gefahren auch beschützen, die uns helfen, die uns trösten, die uns Rat sind, die einfach mit uns und bei uns sind. Das ist ein unglaubliches Geschenk und ich glaube, die Größe dieses Geschenkes können wir gar nicht selbst ermessen. Wie wundervoll das ist, Herr, dass du mit uns bist und dass du bei uns bist und dass du in unserem Leben aktiv bist. Danke, dass du uns segnest, dass du uns Gutes schenkst, dass du uns Gutes tust, dass du für uns und dass du bei uns bist. Danke dafür, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass dein Segen jedem Einzelnen persönlich gilt, der eine Beziehung zu dir hat, der in Beziehung zu dir lebt und der sein Leben ganz bewusst auch an dir und an deinem Wort ausrichtet. Danke dafür, dass wir selbst in unserem Leben immer wieder neu Segen erleben dürfen. Amen.